Ja, mir ist es ganz genauso gegangen wie dir, dass ich in meiner stillen Zeit letzte Woche den Philemon-Brief gelesen habe und plötzlich an einem Vers hängen geblieben bin und nur einmal zurückgegangen bin und noch einmal und noch einmal und noch einmal und mich gefragt habe, wie ist denn das nun ganz genau? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in meine Gedanken, die da so durch meinen Kopf gerattert sind, und ich hoffe, dass ich sie euch gut rüberbringen kann. Der Philemon, an den Paulus schreibt, das war ein Mitarbeiter von Paulus in der Gemeinde zu Kolossee. Das ist also in Kleinasien in der Nähe von Ephesus. Und dort war dieser Philemon ein Mitarbeiter des Paulus. Er dürfte ein reicher Mann gewesen sein. Er hatte eine Hausgemeinde bei sich im Haus und diese Häuser waren groß. Das heißt, es waren so große Häuser bei reichen Leuten, da haben locker 100 Leute für einen Hausgottesdienst Platz gehabt. Und jetzt schreibt Paulus an diesen Philemon und er dankt dem Philemon, er dankt Gott für den Philemon. Und zwar dankt er Gott für die Liebe, die in Philemon sichtbar wird und dem Glauben, der in seinem Leben ebenfalls sichtbar ist. Und dann sagt er, er betet in die Richtung, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns ist, im Hinblick auf Jesus Christus oder Christus im Hinblick auf Christus. Philemon sagt in diesen Versen, dass im Philemon etwas Gutes ist. Und dieses Gute, das in Philemon steckt, nimmt Paulus zum Anlass, um den Philemon etwas Großes zu bitten, ein großes. Paulus kommt mit einem großen Anliegen zu Philemon. Wir haben es gehört, dieser Onesimus ist entlaufen, es war ein Sklave von Philemon, aber er dürfte nicht nur entlaufen sein, er dürfte ihn auch geschädigt haben, seinen Herrn, bestohlen oder sonst irgendwo einen Schaden zugefügt haben. Der kommt nach Rom, dieser Philemon landet im Gefängnis, kommt mit Paulus im Gefängnis in Kontakt und kommt zum Glauben. Und jetzt sagt Paulus, ich muss dich zurückschicken zu deinem Herrn, denn das ist richtig, aber ich werde deinen Herrn bitten um dich und für dich. Und es muss ein großes Anliegen gewesen sein, denn Paulus ringt durch den ganzen Brief hindurch, dieses Anliegen ihm zu sagen. Und er sagt eigentlich, Philemon, weil das Gute in dir ist, deswegen bitte ich dich. Das ist seine Logik. Und darüber bin ich gestolpert, weil ich mich gefragt habe, ja, was ist denn Gutes im Menschen? Das war eine ganz, ganz wichtige Frage in der Reformationszeit. Was ist im Menschen Gutes vorhanden? Ist der Mensch gut? Kann der Mensch aus seiner Kraft heraus vor dem lebendigen und heiligen Gott gerecht werden? Ist er so gut? Die Kirche damals hat gesagt, ja. Wenn der Mensch gute Werke tut, dann kann er vor Gott gerecht werden und Gott nimmt ihn an. Diese guten Werke natürlich sind definiert worden in der Kirche zur Zeit Luthers, also das ist die Zeit, die Reformationszeit. Taufe ist sowieso klar, das wurde man bereits als Kind getauft, aber dann Almosen geben, Bußübungen machen, Fasten, Askese, Beichten, Messen lesen lassen für die Angehörigen, Geld spenden für die Kirche, bis zum Kauf von Ablassbriefen, wo man sich sozusagen von seinen Sünden freikaufen konnte. All das, hat die Kirche gesagt, kann ein Mensch tun. Er ist gut im Kern. Das Problem natürlich, was die Menschen gehabt haben und warum dann auch die Botschaft von der Reformatoren wie ein Schwamm, also wie von einem trockenen Schwamm aufgesogen wurde, war ja die Frage, wann ist genug? Wann ist es genug? Wann habe ich genug gute Werke gemacht, um vor dem lebendigen, heiligen Gott gerecht werden zu können? Übrigens eine Fragestellung, die auch im Islam sehr, sehr prägend ist. Wann habe ich genug gute Werke gemacht, um von Gott angenommen werden zu können? Ich weiß nicht, habt ihr euch schon einmal diese Frage gestellt oder habt ihr in Gesprächen mit Leuten schon einmal die Frage gestellt, was muss ich tun, um vor dem heiligen Gott gerecht dazustehen? Es beschäftigt heute kaum mehr jemanden. Ich sage kaum, es gibt genug Menschen, die sehr wohl leiden unter ihrer Sünde. In der Reformationszeit war das das Thema schlechthin. Es hat die Menschen umgetrieben und heute, wie gesagt, nicht so. Heute, wenn wir einen Menschen fragen, ist etwas Gutes im Menschen, sagt man, ja, klar, guter Kern. In jedem Menschen steckt ein guter Kern. Der wird halt dann leider im Laufe des Lebens zugeschüttet. Die Eltern, die Lehrer, der Lehrmeister. Sonst gibt es noch genügend andere Menschen, die dann schuld sind, dass der gute Kern nicht zum Ausdruck kommt. Aber letztlich, sagt die Psychologie, sagt der heutige Mensch, sind wir gut? Das ist die heutige Sicht. Luther war verzweifelt über seine Sünde. Er war ein Augustinermönch, er hat es wirklich ernst genommen und er hat in seinem Leben gemerkt, da ist was Böses in mir. Ich kann so nicht vor Gott treten. Er war verzweifelt, das ging so weit, dass er sich selbst gegeißelt hat in der Hoffnung, durch die körperliche Ertüchtigung das Böse auszutreiben. Aber es hat nicht funktioniert. Das Böse ist in seinem Inneren geblieben. Und das war dann auch eine ganz wichtige theologische Lehre in der Reformationszeit, dass der Mensch völlig verderbt ist. Wie Luther im Römerbrief gelesen hat, wo Paulus schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Jetzt haben wir es wortwörtlich. Nichts Gutes wohnt in mir, sagt Paulus im Römerbrief. Und Jesus sagte mal zu den Jüngern, übrigens wirklich zu den Jüngern sagte er das, ihr, die ihr böse seid. Zu den Jüngern sagt er das, die Jesus zu dem Zeitpunkt bereits nachgefolgt sind. Ihr, die ihr böse seid. Und hier entsteht nun ein riesiges Dilemma für einen Menschen, für den Gott eine Bedeutung hat. Und die Reformatoren haben dann das Evangelium mit ganz neuer Kraft gepredigt, weil sie erkannt haben, dass der Mensch aus sich heraus sich nicht sündlos machen kann. Er kann nicht gerecht werden vor Gott. Er kann seinen Schmutz, seine Unreinheit nicht abwaschen, sondern es gab ein großes Sühneopfer, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha dargebracht hat. Ein Opfer, ein Sühneopfer, das die Brücke zwischen mir und Gott schließt. Sühneopfer ist wie eine Brücke, das uns den Weg zu Gott zurück ermöglicht. Lasst euch versöhnen mit Gott, ist die Botschaft des Evangeliums. Du Mensch, stehst mit Gott in einem Konflikt, lass dich versöhnen mit Gott durch das Opfer Jesu Christi aus den Toten. Und dass Gott das Opfer Jesu angenommen hat, wurde bewiesen durch die Auferstehung. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Daher gehören der Tod am Kreuz und die Auferstehung zusammen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre von den Toten, hätten wir keine Gewissheit, dass Gott das Opfer Jesu am Kreuz angenommen hätte. Und seither wird verkündigt, dass derjenige, der seinen Glauben, sein Vertrauen auf Jesus setzt, ewiges Leben hat und nicht ins Gericht kommt, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das Vertrauen auf Jesus setzen, das Vertrauen nicht auf meine eigene Kraft setzen, auf meine eigenen Fähigkeiten, auf meine eigene Kraft, meine Sünden reinzuwaschen. Nein, wir setzen unser Vertrauen auf Jesus, weil er am Kreuz für mich meine Schuld bezahlt hat und eure Schuld bezahlt hat. Deswegen bin ich erlöst. Für Luther war das eine Jubelbotschaft. Das hat sein Leben umgekrempelt. Er hat Mut bekommen, für diese Botschaft einzustehen. Er hat sein Leben dafür aufs Spiel gesetzt, weil er so begeistert war, nämlich so begeistert, wie auch ein David begeistert war, der sagt, glücklich, dem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist, glücklich. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, glücklich. Er sagt dann, du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Haben wir diesen Jubel erlebt? Haben wir diesen Rettungsjubel erlebt, wie das Evangelium in unser Leben gekommen ist? Aber es hört dann nicht auf bei dem Zeitpunkt, wo das Evangelium in unser Leben kommt, sondern David in diesem Psalm 32 fordert dann die Gläubigen auf, fordert uns auf, freut euch an dem Herrn und jauchzt ihr Gerechten, jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Jetzt wird man eine Jubelstunde einlegen. Wirklich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt spontan möglich wäre, dieses erste Lied, das englische Lied, dieser Text ist wunderschön. Vielleicht können wir das nochmal singen dann, nach der Predigt, ich weiß nicht, ob das so spontan geht, aber lest den Text mit, warum wir den Herrn preisen und loben. Dann legen wir eine Jubelstunde ein. Und so ist das Evangelium, dass wir befreit werden von unserer Sünde, aus unserer Verzweiflung heraus errettet werden und zu einem Rettungsjubel hindurchdringen. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Ich habe jetzt aber eine Abschweifung gemacht, denn ich habe die Frage nicht beantwortet, ist nun etwas Gutes in uns, ja oder nein? Paulus hat gesagt, nein. Und das war der große Konflikt in der Reformation. Nein, es ist nichts Gutes in uns, sagt Paulus. Und jetzt lesen wir diesen Vers aus dem Philemonbrief noch einmal. Da heißt es nämlich, sagt Paulus zu ihm, dass die Gemeinschaft deines Glaubens, nämlich dass du gläubig bist, dass diese Anteilnahme am Glauben wirksam werde. Der Glaube muss wirksam werden. Und jetzt kommt's, in der Erkenntnis alles Guten, das in uns ist im Hinblick auf Christus. Das heißt, Paulus sagt, weil du glaubst und weil Christus in deinem Leben ist, deswegen ist etwas Gutes in dir. Paulus sagt zu dem Philemon nicht, du Philemon, ich weiß, es ist gar nicht möglich, dass ich dich bitte, so eine große Bitte, die ich habe, es ist ja nichts Gutes in dir. Es ist ja nichts Gutes in dir, ich kann dich gar nicht bitten. Nein, sagt Paulus, weil etwas Gutes in dir ist, deswegen bitte ich dich um der Liebe willen, dass du etwas Gutes tust. Und wir sehen nun zwischen diesem Vers im Römerbrief und dem Vers, den wir hier im Philemon lesen, da ist etwas geschehen. Da ist ein Unterschied. Wir können nur daraus folgern, dass der Philemon etwas erlebt hat. Und was er erlebt hat, lesen wir nur eine Seite vorher, nämlich im Titusbrief, wo Paulus an Titus schreibt, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Jetzt haben wir wieder das Problem des Paulus und das Problem des Luther, dass wir ein Leben gelebt haben, verhasst und einander hassend. Ein Leben in Bosheit, in Neid, in Begierde, in Lüste. Und du konntest es nicht ablegen, dass du sagst, oh, heute will ich das nicht mehr, heute mache ich das nicht mehr. Nein, es ist uns angeboren gewesen, es war in uns drinnen. Einst, sagt Paulus, einst war es so. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Und er spricht dann weiter und sagt, und deswegen, sagt Paulus an dieser Stelle, ermahne die Gläubigen, sich um gute Werke zu bemühen, denn dies ist gut und nützlich für die Menschen, wie du gesagt hast, Onesimus. Das ist nützlich für die Menschen, wenn die Gläubigen um gute Werke bemüht sind. Und warum können sie das? Weil Gottes guter, heiliger Geist in dem Gläubigen Wohnung genommen hat. Gewaltig. Gottes Geist hat in dem Gläubigen Wohnung genommen, er ist ausgegossen worden und Gott ist gut. Gott ist durch und durch gut. Und Gott ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Und Gott ist voller Leben. Dort, wo Gott ist, ist das Leben. Und jetzt kommt dieser Geist in unser Leben. Ja, und jetzt fragt man sich aber trotzdem, ja gut, aber jetzt ist dieser Geist Gottes da. Und Paulus betet darum, dass der Glaube wirksam werde. Offensichtlich, also muss Paulus, obwohl der Geist Gottes in dem Philemon war, den Philemon noch herausfordern, ihn auffordern, das Gute zu tun. Das Gute, das in ihm steckt durch den Heiligen Geist, das sprudelt nicht automatisch raus. Und jetzt können wir uns gleich die Frage stellen, wie sieht das bei uns aus? Kommt das Gute automatisch raus? Ich sage 2, 3 Beispiele. Ist es so, dass wir Tag und Nacht, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde unseren Herrn Jesus lieben aus tiefstem Herzen und was sonst noch alles möglich ist und dass wir jubeln und uns freuen? Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Nein, ich habe schon gehört, nein, das ist nicht immer so. Da ist auch noch etwas anderes in uns. Oder lieben wir unsere Glaubensgeschwister ständig, immer und automatisch in Tat und Wahrheit? Die Not, die Probleme unserer Geschwister sind uns so wichtig, dass ich mich um nichts anderes mehr kümmere. Automatisch kommt es aus mir raus. Aus mir nicht, ich sage es ganz ehrlich. Aus mir kommt es nicht automatisch raus. Oder den Dienst in der Gemeinde, den wir tun. Das Ämtli, das uns übertragen wird. Wow, da denkt man drüber nach, wie kann ich meine Geschwister lieben? Wie kann ich ihnen dienen? Ich gebe mein Bestes. Automatisch, immer. Und ich tue das jetzt überzeichnen, damit ihr seht, nein, es ist ja nicht so. Oder die Bibel sagt, dass wir mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern und mit unseren Glaubensgeschwistern in Milde und Sanftmut und Gerechtigkeit umgehen sollen. Gut, ich meine, vor 2, 3 Wochen, weiß nicht mehr, 2 Wochen, glaube ich, war Armin hier und hat auch das angesprochen in seiner Predigt, der Umgang in der Ehe zum Beispiel. Und er hat gesagt, nein, da kommt was anderes raus. Und wir müssen uns besinnen, dass das Gute rauskommt. Denken wir an eine Küche. Wenn du in einer Küche aktiv bist und wenn du die Küche sich selbst überlässt, was geschieht dann? Also müsst ihr nur mal in eine so typische WG gehen von Studis, wo keiner glaubt, dass er für das zuständig ist, dann schaut sie mal dort rein, wie es dort ausschaut. Da wuchert, übertrieben gesagt, der Schimmel raus, gell? Und der Dreck und das Fett und ich weiß nicht was. Das geschieht, wenn wir unsere Küche einfach sich selbst überlassen. Wenn wir unseren Schreibtisch sich selbst überlassen, das muss ich zu mir sagen, alle paar Wochen ist übertrieben, es sind kürzere Abstände, muss ich Ordnung machen, sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Oder in deiner Werkstatt oder im Stall. Gestern habe ich mit Karl seinen Stall angeschaut. Wenn du, Karl, den Stall sich selbst überlassen würdest, das wäre ein Wahnsinn. Die Tiere würden verenden früher oder später. Das ist also die Situation, wenn wir die Dinge dieser Welt sich selbst überlassen, dann kommen zerstörerische Kräfte in dieses Leben. Und nun haben wir die Problematik, dass wir etwas Gutes in uns haben. Das ist Gottes guter Heiliger Geist, der uns herausfordert, der mit seinem Wort zusammenwirkt, der uns die Kraft gibt, dass wir das Gute tun können. Und daneben haben wir eine andere Realität, die in uns drinnen steckt, die sprudelt oft aus uns raus, ohne dass wir das wollen. Ja, wer kennt es nicht? Du bist im Gespräch mit jemandem und plötzlich hast du eine zornige Reaktion, es kommt ein unschönes Wort aus deinem Mund und dann gehst du nach Hause und sagst, boah, das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, warum hast du es dann gesagt? Das ist die Frage. Warum haben wir es dann gesagt, wenn ich selber bekenne, eigentlich hätte ich das nicht sagen sollen. Es ist also etwas in uns drinnen, das uns zu schaffen macht. Und Paulus sagt einmal im Galaterbrief, denn das Fleisch, damit meint er der alte Mensch, der sündige Mensch, begehrt gegen den Geist auf, das ist der Heilige Geist, der im Menschen ist, in dem Gläubigen ist, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist eine Erklärung für das Problem, was ich dargestellt habe. Sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Hier ist eine entgegenstehende Kraft, wir sagen auch ein geistlicher Kampf, der da ist. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir uns positionieren. Und noch einmal die Frage, wie wird denn das Gute in uns wirksam? Wenn wir wiederum das Bild der Küche hernehmen, meiner Erfahrung nach mache ich zwei Dinge, damit das Chaos in der Küche nicht entsteht oder überhand nimmt. Erstens, ich versorge das Schlechte so schnell wie möglich. Weg. Müll. Mülleimer, Biomüll, was es da alles gibt. Zweitens, ich versuche, Ordnung zu halten und die Dinge zu versorgen. Und zwar so schnell wie möglich. Nicht morgen, sondern sofort. Und wenn ich diese beiden Dinge tue, und das kostet Kraft, weiß nicht, wie es euch geht, ich denke mir oft richtig, ich will eigentlich überhaupt nicht da immer das abwaschen und so. Komm, jetzt gehen wir essen, heute gehen wir essen. Essen wir irgendwo eine Kleinigkeit, dass wir dieses Abwaschen nicht immer machen müssen. Es kostet Kraft. Es geht nicht von selber. Genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Und das ist jetzt der Hintergrund, warum ich diesen Titel für die Predigt gewählt habe. Nämlich, lass das Gute in dir wachsen. Wir müssen das Gute in uns Das muss Raum bekommen. Sonst nimmt das Böse überhand. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wenn wir passiv sind, die Sache sich selbst überlassen, entsteht das Chaos. Wirklich. Wir können die Dinge nicht sich selbst überlassen. Es geht nicht automatisch. Und jetzt ist dieser Heilige Geist in uns. Und ich sage immer, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das ist kein Rabauke, der in dir da herumtobt und sagt, jetzt machst du das und jetzt machst du das. Das ist ein Gentleman, der sagt, du, ich würde es gut finden, wenn du das machst. Das Gewissen, wenn ich die Bibel lese, also sagt man ja klar. Der Heilige Geist sagt jetzt, du, ich würde es toll finden, wenn du das machst. Und ich gebe dir auch die Kraft dazu, dass du das machst. Er ist aber auch sensibel. Man kann den Geist betrüben. Das ist ganz eine interessante Wahrheit, auf die wir dann noch ganz kurz hingehen. Man kann den Geist auch betrüben. Und eine Illustration dazu. Stell dir vor, du hast einen Gast bei dir zu Hause. Nehmen wir, vor 2 Wochen war der Armin bei uns, hat gepredigt und du sagst, super, der Armin ist da, jetzt lade ich ihn zum Mittag am Sonntag ein, dass wir eine feine Gemeinschaft haben können. Und dann kommt er zu euch und irgendwas kommt vor und jetzt beginnt ihr als Familie untereinander zum Streiten. Und ihr merkt gar nicht mehr, dass der Armin da ist, weil ihr so in euren Streit verwickelt seid. Was denkt ihr, was macht euer Gast dann? Im schlechtesten Fall wird er gehen. Er wird sagen, was mache ich hier? Die streiten sich da zu Tode. Es ist total, ich fühle mich total unwohl, ich gehe, ich ziehe mich zurück. Andererseits aber, wenn ihr euch auf den Gast konzentriert, wenn ihr diese Querelen und die Kleinigkeiten, die man ja schon kennt, einfach hinten lasst und euch auf euren Gast konzentriert, dann kann der Gast mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Weisheit, mit seiner Erkenntnis, ja, wir profitieren dann davon. Und genau das ist es, was auch mit dem Heiligen Geist eigentlich geschehen soll. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr, ich lese es vor, erkauft worden seid. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Also durch all diese Dinge können wir den Heiligen Geist betrüben und er zieht sich zurück. Wir können den Heiligen Geist aber auch Raum geben und auch das ist ein Gebot des Paulus, dass er sagt im Epheser 5, Vers 18, sagt er, werdet voll des Geistes. Oder man könnte auch übersetzen, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Das ist jetzt die zweite. Also wir betrüben den Geist nicht und wir geben dem Geist Gottes Raum, dass er sich entfalten kann. Und dann wird der Heilige Geist Gottes wirksam in uns. Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Darum spricht ja die Bibel auch vom Gehorsam, weil wir lesen etwas in der Heiligen Schrift, das mir im Moment überhaupt nicht passt. Und dann ist die Frage, glaube ich jetzt Gott mehr, der sagt, ich soll das tun, oder glaube ich meinem Inneren oder was weiß ich was mehr und tue es nicht? Und das fordert Gehorsam. Aber gehorsam können wir sein, weil Gottes Heiliger Geist in uns ist, weil das Gute in uns ist. Spannend ist noch, wenn wir sehen, wie wir voll des Geistes werden können. Es heißt nämlich an der Stelle, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. So können wir voll des Geistes werden, indem wir das tun. Wir sind jetzt wieder bei David, oder? Wir sind jetzt wieder dort, wo David war, der von Rettungsjubel umgeben war, der gejauchzt hat, der sich gefreut hat, der die Leute aufgefordert hat, sich zu freuen. Tun wir das? Überlegt es einfach, wir gehen jetzt dann raus, wir haben dann Zeit miteinander, Kirchenkaffee, gemeinsames Mittagessen. Reden wir da in Lobliedern, Psalmliedern und geistlichen Liedern miteinander. Boah, hast du gehört, was letzte Woche, wie ich den Herrn erlebt habe? Der Herr hat mich getröstet, er hat mich aufgerichtet. Halleluja! Oder wenn wir singen, also ich muss wirklich ehrlich sagen, vor 2 Wochen, nur einmal das Beispiel, ich bin in der letzten Reihe gesessen, wir haben nach der Predigt Lobpreis gehabt. Ich dachte, was ist denn da los? Ich sitze immer in der ersten Reihe, ich sehe das gar nicht. Was ist denn da los, denke ich mir, sind die Leute nicht begeistert? Jetzt haben wir eine tolle Predigt gehört, also an der Predigt ist es nicht gelegen. Jetzt haben wir eine gute Predigt gehört, wir kommen zusammen als Gläubige. Was ist denn da los? Mir hat das Jauchzen gefehlt. Mir hat die Freude gefehlt, ich habe sie nicht gesehen. Also wir müssen uns hier an der Nase nehmen und uns fragen, ist dieser Rettungsjubel in uns? Und wenn er nicht da ist, Geschwister, dann fragen wir uns doch, warum ist er denn nicht da? Haben wir vergessen, wo Gott uns herausgerettet hat? Ist es zu selbstverständlich geworden für uns? Wenn es zu selbstverständlich geworden ist, dann geht's raus und redet's mit den Menschen, wie es denen dreckig geht. Dann werden wir schnell erkennen, wie schön es ist, dass wir errettet sind. Eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausreicht. Ich komme zurück, ich möchte zusammenfassen. Ich komme zu dem Titel der Predigt, lass das Gute in dir wachsen. Paulus sagt zu Philemon, da ist etwas Gutes da. Durch den Glauben, nämlich Gottes Heiliger Geist, ist in dir. Lass das wirksam werden. Lass es wachsen. Und darum sagt er dann, deshalb, weil das so ist, bitte ich dich um der Liebe willen. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus, wie du uns schon kurz erklärt hast. Und das ist es, wozu ich uns ermuntern möchte, dass wir am Guten nicht müde werden, am Gutes tun. Auch das lesen wir, haben wir, glaube ich, letztes Jahr als Jahresvers gehabt, dass wir nicht müde werden, am Gutes tun. Ich möchte uns herausfordern, ich möchte uns ermutigen, dass wir das Gute tun können, weil Gottes Geist in uns ist. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für die Gabe des Geistes. Was ist es doch für eine Veränderung? Wir haben gelesen von einer Wiedergeburt, von einer neuen Geburt, von einer Erneuerung des Geistes in uns. Ich danke dir von Herzen, dass das auch in meinem Leben sein durfte und dass du mir etwas Neues geschenkt hast. Herr, gib mir Gnade, gib uns Gnade, dass der Glaube wirksam wird, dass wir gute Werke tun, die nützlich sind für die Menschen, so wie auch ein Onesimus nützlich geworden ist. Amen. Singen wir